Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und in dieser Folge blicken wir voraus auf die 15 spannendsten Serien und Staffeln, die es im April zu sehen gibt. Und natürlich führe ich euch nicht allein durch die Monatsvorschau, sondern wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Esther. Hallo Esther.
Hallo Max, es gibt wieder viel zu viele gute Serien im April und das ist kein Scherz.
Es ist kein Scherz, es sind mehr als 15, die spannend sind, aber wir haben knallhart aussortiert heute. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Dann geht's auf ins Streamgestöber. Diesen Monat starten tatsächlich gleich 4 Serien in ihre Finalstaffeln, also stehen ein paar Abschiede bevor. Aber der April wird zum Glück kein trauriger Serienmonat, sondern ist vollgepackt mit spannenden Neustarts, die jetzt schon Vorfreude bei uns wecken. Esther und ich haben wieder die Ankündigungen dutzender neuer Staffeln und Serien durchstöbert, die im April bei Netflix, Disney Plus, Prime Video und Co. an den Start gehen und euch 15 Highlights rausgepickt, die besonders vielversprechend sind und die ihr euch vormerken solltet. Und in die ein oder andere Neuheit konnten wir natürlich auch vorab schon reinschauen und können sie euch daher hoffentlich, fingers crossed, ruhigen Gewissens empfehlen. Ich zum Beispiel konnte schon 7 von den 15 Serienneuheiten teilweise oder komplett sehen, darf aber noch nicht über alles reden. Esther, du hast auch ein paar schon gesehen.
Ich habe auch ein paar schon gesehen. Eine besondere, da kommt dann wahrscheinlich nächste Woche noch eine Folge zu, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Genau. Und das Ganze gehen wir, wie immer, spoilerfrei und chronologisch durch. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. In den Shownotes findet ihr dann nochmal alle besprochenen Serien und wo ihr sie streamen könnt und mit ihrem Startdatum aufgelistet. So, und bevor wir jetzt in den April eintauchen, gibt es hier erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, heute machen wir es mal ein bisschen anders als sonst. Sonst haben wir immer noch so eine kurze Rückschau eigentlich auf den vergangenen Monat. Das lassen wir heute aber mal aus. Wenn ihr aber wissen möchtet trotzdem, welche Serien sich gerade lohnen, dann hört gerne in unsere Folge von letzter Woche rein. Da haben Jenny und ich nämlich so ein erstes Zwischenfazit zum Serienjahr 2025 gezogen. Und da gibt's auch ein paar interessante Geheimtipps zu hören. Deswegen, das ist quasi die lange Rückschau gewesen.
Den habe ich übrigens gehört, Max, und habe auch nur gesagt, ja, kann ich alles unterschreiben. Daredevil, check, 1923, check, Adolescence und was da noch alles kam. Also das ist wirklich eine gute Empfehlungsbasis, um ins Jahr zu starten.
Genau, dann hört da mal rein und dann legen wir jetzt los mit dem April. Und es geht nicht am 1. April los, sondern am 3.
Immerhin, wir wollen ja niemanden verschaukeln, ne? Am 3. April, oder vielleicht, ich fange mal andersrum an. Am 28. April, Max, startet Grey's Anatomy in die 21. Staffel in Deutschland. Aber wir reden heute nicht über Grey's Anatomy, denn das kennt ihr ja schon hinreichend. Wir reden über eine andere neue Krankenhausserie, die ihr vielleicht gern mal ausprobieren solltet. Denn im April, am 3. April kommt Pulse, zu Netflix Pulse geschrieben. Also der englische Puls, der da am Puls des Krankenhauses wahrscheinlich schlägt. Das ist eine amerikanische Medizinserie, die in ein Krankenhaus in Miami eintaucht. Das ist das meistbesuchte Traumazentrum namens Maguire Hospital. Und dort ist die Notfallärztin Danny Sims tätig und wird ganz überraschend zur leitenden Assistenzärztin befördert, nachdem der Oberarzt Xander Phillips plötzlich suspendiert wird und keiner so richtig weiß, hä, warum denn, was hat er denn gemacht? Da gibt's natürlich Gerede. Und natürlich dürfen auch hier komplizierte Romanzen nicht fehlen zwischen der Belegschaft. Also sie hat dann tatsächlich auch mit eben diesem suspendierten Oberarzt vorher angebandelt und will natürlich trotzdem nicht, dass diese Beziehung irgendwie ihre Karriere beeinflusst. Und zugleich, als wäre das noch nicht Aufregung genug, steuert auch noch ein Hurricane auf die Stadt zu, wie das in Miami so häufig üblich ist, dass da ein paar Stürme über die Stadt am Strand hinweg fegen. Und ja, die wird natürlich auch dann diese Sturmsituation zur Herausforderung für Personal und Patienten. Und deshalb darf dann der eigentlich ja ausgeschiedene Phillips auch in untergeordneter Position ins Krankenhaus zurückkehren, um dann mitzuhelfen. Denn dann braucht man natürlich alle Hände, um Leben zu retten. Und ja, das hört sich nach einer spannenden neuen Krankenhausserie an, oder Max?
Ja, und das Besondere ist ja, dass es auch so eine, glaube ich, nach Fall der Woche Fall pro Folge dem Prinzip erzählt ist, was es bei Netflix so auch noch nicht gab. Also so eine Krankenhausserie. Generell gab es wenig Krankenhausserien von Netflix.
Ja, ja, kommen natürlich trotzdem alle Folgen auf einmal raus, so wie ich das überschaut habe. Also sie machen jetzt nicht auf einmal auf TV-Sender, sondern es bleibt schon das gleiche, das Prinzip. Und das machen sie natürlich auch noch mit spannenden Darstellern, die dabei sind. Zum Beispiel in der Hauptrolle dieser Danny Sims Notfallärztin Willa Fitzgerald, die du bestimmt kennst, Max, da ich glaube, du hast auch die Scream-Serie gesehen, wo sie die Hauptrolle gespielt hat.
Ja, und auch Reacher habe ich gesehen, die erste Staffel.
Die erste Staffel Reacher war sie natürlich auch prominent dabei. Ansonsten kann man sie noch aus dem Horror-Thriller Strange Darling, der letztes Jahr etwas Wellen geschlagen hat, kennen. Oder auch, ich weiß, du liebst die Serie Fall des Hauses Usher bei Netflix, war sie auch schon dabei. Also sie ist kein Netflix-fremdes Kind. Ansonsten haben wir noch Colin Woodell als Oberarzt, Jesse T. Usher als jungen, auch noch Assistenzarzt, den kennt ihr bestimmt aus The Boys, als A-Train. Da musste ich im Trailer erstmal gucken, dachte ich, oh, ob ich das in meinem Kopf zusammenkriege. dann gibt's auch noch Jack Bannon aus Pennyworth, Justin Machado als Ärztin, kennt ihr vielleicht aus Six Feet Under noch, da kam sie mir bekannt vor. Und ich freue mich auch sehr über Nesta Carbonell. Ich finde immer, Nesta Carbonell gehört in jede Serie, nicht nur in Lost. Insofern also. Oder Shogun, genau. Einfach viele, viele Serienstars, die da mitmischen. Die Showrunnerin Zoe Robin ist noch recht unbekannt, hat wohl viel vorher an Hawaii 5-0 mitgeschrieben und wird aber unterstützt, da schließt sich der Kreis, Max, von Carlton Cuse. Und woher kann man Carlton Cuse als Serienfan kennen?
Unter anderem Lost hat er mitgeschrieben, Bates Motel hat er mit, war glaube ich mit Showrunner und Lock and Key auch hat er mit an den Start gebracht bei Netflix. Ganz viel hat er gemacht.
Also da ist auf jeden Fall auch Serienexpertise dahinter, wie man hört, genau. Ich hoffe nur, dass es in Miami dann nicht so blutig zugeht, dass wir hier keinen Dexter bekommen. Dexter 2.0 haben wir ja schon. Und ich werde auf jeden Fall mal in Pulse reinschauen, ob das ähnlich wie Grey's Anatomy anders ist, eine völlig neue Serie, eine Krankenhausserie, die das nochmal aus einer neuen Perspektive beleuchtet. Es gab doch auch vor kurzem mit Vera Farmiga so eine Miami-Orkan-Serie. Wie hießen die nochmal, Max? Weißt du das noch?
Ja, die hieß Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. Und das war aber New Orleans. Aber es ist auch Süden.
Okay, okay. Also Südstaaten auf jeden Fall irgendwo da in Amerika. Da ist immer viel los mit dem Wetter. Genau, das ist also Pulse, kommt am 3.4. zu Netflix.
Genau, dann habe ich noch eine Serie am 3.4., die geht in eine ganz andere Richtung. Da haben
und
wir nämlich jetzt
Amazon.
Horror. Und ist auch die andere Richtung, nicht bei Netflix, sondern bei Amazon. Und die hatten wir schon in unserer Jahresvorschau.
Eieiei.
Und jetzt können wir natürlich gleich testen, ob es sich auch gelohnt hat, die Vorfreude. Das ist nämlich The Bondsman, eine Dämonenjäger-Serie und nach dem Ende von Supernatural haben wir auf jeden Fall einfach zu wenig neue Dämonenjäger-Serien gehabt und da ist jetzt Kevin Bacon, der nicht Winchester, sondern er alleine und er spielt Hap Halloran, einen Kopfgeldjäger und Kautionsagent aus einer Kleinstadt in Georgia und der macht Jagd auf Kriminelle, die ihre Schulden nicht begleichen. Und er wird aber während einer Mission ermordet und kehrt aber dann auch ziemlich schnell wieder zurück von den Toten, weil die Hölle gibt ihm eine zweite Chance. Darf aber nur unter einer Bedingung wieder unter den Lebenden weilen. Er muss im Auftrag des Teufels aus der Hölle entflohene Dämonen wieder einfangen und in bester Supernatural-Manier wird die Dämonenjagd bald dann auch zur Familienangelegenheit, denn er wird nicht nur tatkräftig von seiner Mutter, Mama Bär, unterstützt, sondern auch von seiner Ex-Frau und seinem entfremdeten Sohn. Die werden ebenfalls noch in diese übernatürlichen Kleinstadt-Vorfälle hineingezogen. Genau, das Ganze sind 8 Folgen. Die sind auch recht kurz, mit jeweils um die 25 Minuten. Also könnt ihr auf jeden Fall an einem Wochenende, glaube ich, locker durchbingen.
Das war mir gar nicht bewusst, dass die so kurz sind, die Folgen. Ach, das ist eine Überraschung.
Ja. Und die nächste Überraschung ist, wenn ihr noch mehr dazu wissen möchtet, zu der Serie, am Wochenende machen wir noch einen kleinen extra Podcast dazu. Da verrate ich euch dann noch etwas näher,
da gehen
wie
wir
viel
noch
Supernatural
mal in die
wirklich drin steckt.
Ja, ja. Für mich klingt es ja aktuell eher noch so wie ein bisschen Robocop im Fantasy-Horror-Bereich verlagert. Wenn er dann einfach
ist
seinen
Ein-Mann-Armee.
Beruf, ja, Beruf weiter ausführt. Okay, wenn er noch andere dabei hat.
So, und dann gehen wir zum 4. April zu Disney Plus diesmal.
Sehr ausgeglichen heute, ne? Wir hatten Netflix, wir hatten Amazon, jetzt sind wir bei Disney Plus. Und da kommt eine Serie mit sehr suggestivem Titel. Sie heißt nämlich Dying for Sex, ist eine Miniserie mit 8 Folgen und wurde erschaffen von New Girl-Schöpferin Elizabeth Merriweather und der dortigen auch Drehbuchautorin Kim Rosenstock. Und das basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte, die wiederum auch in einem wahren Podcast, wenn man so will, schon aufgearbeitet wurde. Ja, jetzt werden schon Podcasts verfilmt, Max.
Schon viele, viele True-Crime-Podcasts wurden schon verfilmt.
Ja. Nämlich dem Wondery-Podcast von Nikki Boyer. Und das Aushängeschild der Serie ist ganz klar, glaube ich, Michelle Williams als Star, die diese Miniserie anführt. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus Blue Valentine oder Manchester by the Sea, Brokeback Mountain, Greatest Showman, wo sie überall noch dabei war. Und jetzt hat sie lange, lange Jahre nach Dawson's Creek Fame endlich mal wieder eine Serie. Und Foss Verdon hatte sie, glaube ich, noch gemacht. Aber ja, sie ist schon eher auf Filme umgestiegen. Jetzt können wir sie wieder in Serien erleben. Und sie spielt Molly Cochran, eine Frau, die leider mit Brustkrebs diagnostiziert wird, der schon Metastasen gebildet hat. Also sie ist quasi im Endstadion und das Ende ist eigentlich leider unausweichlich für sie. Und sie verlässt daraufhin nach 15 Jahren Ehe ihren Mann Steve, gespielt von Jay Duplass, und beginnt ihre Sexualität tiefer zu erforschen. Unterstützt wird sie dabei von ihrer besten Freundin Nikki Boyer, gespielt von Jenny Slate. Ich glaube, Jenny Slate ist jetzt so auf die besten Freundinnen abonniert. Zumindest hat sie in It Ends With Us auch schon genau so eine Rolle gespielt. Und die will halt ihrer Freundin helfen, das Leben nochmal so in ganz vollen Zügen zu genießen. Und ja, dieser letzte Selbstfindungstrip nimmt dann schon sehr unkonventionelle Formeln an, würde ich mal sagen, wenn die Hauptfigur da ihre Lust und Begierde auslotet, wie nie zuvor im ehelichen Bett und darf dann zum Beispiel zum ersten Mal einen Orgasmus haben und erstellt eine Bucketlist, was sie alles noch sexuell erleben will, meldet sich natürlich bei einer Dating-App an und kriegt dann aber auch immer wieder zu hören, ist doch schwierig, du hast doch eine Autoimmunerkrankung, da kannst du doch nicht mit lauter Fremden schlafen. Und die Mutter will natürlich auch wissen, ob das jetzt so eine Art Sexquest ist, auf die sie sich begibt. So, Rob Delaney läuft auch noch vorbei, falls ihr ihn kennt. Also der Trailer hatte da auch schon viele lustige Szenen bereithaltend, wo dann eine Oma irgendwie zum Beispiel vor lauter sexueller Spannung lieber aus dem Fahrstuhl flüchtet, in dem sie sich befindet. Also ihr merkt schon, es ist zwar irgendwie eine traurige Geschichte, wenn man das Ende wahrscheinlich schon kommen sieht als unausweichlich, aber trotzdem ist es als Tragikomödie angelegt, in der dann hoffentlich auch viele lustige Momente warten. Und das sieht eigentlich ganz charmant aus, wenn ich mir den Trailer so ansehe. Hat dich das schon gepackt, Max, als du den Trailer gesehen hast? Oder hast du den Trailer gar nicht geguckt?
Ich hatte die Serie gar nicht so auf dem Schirm und jetzt gesehen auch die Kritiken dazu aus den USA, gab es schon welche und die sind alle unglaublich positiv, sagen, dass die richtig charmant und witzig ist, die Serie, aber halt auch einem das Herz bricht, weil es natürlich auch eine sehr bittere Geschichte ist, die dahinter steckt. Aber jetzt bin ich doch hooked ein bisschen. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, vor allem wegen Michelle Williams.
Natürlich. Also wenn ihr da auch mal reinschauen wollt, am 4.4. geht es schon los mit Dying for Sex bei Disney+.
Und dann kannst du direkt weitermachen, vier Tage
später.
Kann ich
direkt weitermachen. Da kommt eine ganz, ganz tolle, große Netflix-Serie zurück, aus Deutschland sogar. Nämlich die vierte Staffel von How to Sell Drugs Online, in Klammern fast.
am 8. April.
Das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das ist komischerweise ein Dienstag, warum auch immer. Aber Netflix verteilt die Serien jetzt einfach auch mal so über die Woche. Ist nicht mehr nur Donnerstag und Freitag der Start. Das war ja damals eine der allerersten deutschen Netflix-Serien und bei mir war das im Kopf so, okay, nach Staffel 3 war jetzt ein schöner Abschluss gefunden, ist Schluss, und dann wurde aber auf einmal doch noch Staffel 4 angekündigt und jetzt nach 3,5 Jahren Pause kommt die finale Staffel nochmal mit 6 Folgen zurück. Ihr erinnert euch vielleicht, das war eine kurzweilige Serie von Philipp Käsbohrer und Matthias Murmann. Die zeichnete sich vor allem durch ihre bunte Machart aus, sprang in der Zeit, hatte so Bildzusatzelemente, rasante Schnitte. Also deutsche Serienunterhaltung damals sehr abseits der öffentlich-rechtlichen Sender, wenn man so will. Und jetzt erhalten wir noch einen Nachschlag. Und ich knüpfe mal bei der Inhaltsbeschreibung an Staffel 3 an. Das heißt, wenn ihr da noch gar nicht reingeschaut habt und denkt, das will ich mir nicht mehr vielleicht so angucken, jetzt folgen ein paar kleine Spoiler. Wir erinnern uns nämlich, Max und Moritz. Also
der von Max gespielt wird, ja.
Genau, das ist so verwirrend. Also Moritz baute in seinem Kinderzimmer als Schüler ja ein Drogenimperium auf, indem er da einen Online-Versand für unter anderem Ecstasy-Pillen ins Leben rief. Und das nannte er MyDrugs. Und daraus wurde dann irgendwann noch Bonus Life, also die nächste Firma. Er hatte dann mit Auslandsdealern zu tun und startete immer waghalsige Aktionen. Und am Ende wurde Moritz aber dann geschnappt und wanderte ins Gefängnis. Dort hat er jetzt 4 Jahre verbracht und kommt wegen guter Führung raus, will ein neues Leben anfangen. Er ist ja ein schlauer Kopf, kann also sein lukratives Startup vielleicht einfach mal ein legales ins Leben rufen. Wäre ja eine Idee, man muss es ja nicht immer kriminell angehen. Und dieser gute Wille verpufft aber ziemlich schnell, weil er dann erfährt, dass sein Ex-Rivale Dan, also Daniel Riffert, seine Firma Bonus Life zum Erfolg geführt hat. Der wird da gepriesen als Jungunternehmer und sein bester Freund macht dann auch noch mit und bekleidet eine hohe Position. Das passt ihm alles so gar nicht. Und da will er jetzt sozusagen die Kontrolle wieder erlangen und steigt dann erstmal so über die Mitleidmasche auf der untersten Ebene mit ein, um dann in die Firma reinzukommen. Und dann eskaliert natürlich, wie man sich das denken kann, alles ziemlich schnell. Ich habe tatsächlich Staffel 4 schon gucken dürfen. Das war die Serie, die wir vorhin angedeutet haben. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich vergesse mal, wie toll diese Serie ist, weil die ist so kurzweilig, dass man es dann irgendwie viel zu schnell durchgeschaut hat und dann ist es schon wieder vorbei. Das ist auch bei Staffel 4 der Fall mit nur 6 Folgen, die immer so knapp über eine halbe Stunde lang sind. Aber ja, zum Glück hat es wieder den gleichen Tonfall wie vorher. Man hat so ein bisschen gedacht, okay, warum jetzt nach fast 4 Jahren nochmal? Aber für alle, die zweifeln, es lohnt sich wirklich. Es gibt da zum Beispiel, um mal diesen absurden Humor, der immer noch mitschwingt, zu verdeutlichen: Polizistinnen, die haben einen Podcast namens Tatüta Talk. Der Strohmann von ihm wird Thomas Müller genannt, damit er ihn für einen Aktienkauf anstellen kann, wo niemand diese Person googeln kann, weil es ja tausende, Millionen fast Thomas Müllers in Deutschland gibt. Und dann gibt's auch viele charmante Neuzugänge, wie zum Beispiel sein Knastkumpel Ersan, der Schopenhauer zitiert, oder ein Gangsterboss, der absolut nicht damit klarkommt, dass ein eigens programmierter abhörsicherer Textnachrichtendienst keine Emojis schreiben kann. Also wir haben da schon so einen sehr lustigen Zerspiegel, der uns vorgehalten wird, dem Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Und diese Trends muss Moritz nach seinem Knastaufenthalt natürlich auch erstmal wieder lernen. Und trotzdem finde ich, dass im Zentrum immer noch diese Freundschaft zwischen Lenny und Moritz steht, die ja auch in den ersten Staffeln schon sehr wichtig waren, die irgendwie auch dann zu Herzen geht, wenn Moritz sich zum Beispiel als Malware im Leben seines Freundes bezeichnet, dann ist das irgendwie doch so, oh, dann fiebert man doch auch mit den Leuten, die da ziemlich viel Mist verzapfen. Ich kann nur sagen, endlich ein wirklich auch gelungenes Finale mal wieder, kann ich wärmstens empfehlen. Max.
Und nächste Woche gibt's natürlich auch noch eine Überraschung dann im Podcast.
Genau.
Dazu.
Soll ich die Überraschung jetzt schon verraten oder überlassen wir das als Überraschung stehen?
Wir haben sie hiermit angeteasert, die Überraschung.
Okay, es ist eine schöne Überraschung. Gut, dann machen wir weiter, Max. Was kommt denn am 8. April zu uns nach Deutschland?
Da startet das nächste Serienfinale schon.
Oh, oder es ist so viele Enden. Es sind so viele Enden, Max.
Genau, am 8.4. startet die 6. Staffel von The Handmaid's Tale bei Magenta TV. Und ich glaube, es gibt viele, die überrascht sind, dass die Serie noch läuft. aber ja, ist auch nicht verwunderlich, weil es hat jetzt fast knapp 2,5 Jahre gedauert oder war jetzt wieder Pause zwischen den Staffeln. Mhm. Es ist schon wieder echt lange her, dass Staffel 5 lief. Aber praise be, jetzt passiert es tatsächlich. Die finale Staffel startet. Nach 8 Jahren, 6 Staffeln und 66 Episoden endet The Handmaid's Tale am 27. Mai dann. Heißt, jetzt geht es am 8. April mit den ersten 3 Folgen los und insgesamt sind das dann 10 Folgen, die dann wöchentlich veröffentlicht werden. Aber worum geht's überhaupt? Werfen wir vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick zurück auf das Jahr 2017, als die Serie gestartet ist. Die Geschichte basiert natürlich auf Margaret Atwoods Roman Der Report der Magd, der dann in Staffel 1 adaptiert wurde und danach beschritt die Serie dann über das Buchende hinaus neue Wege in den Staffeln danach und das Ganze spielt in einer alternativen Gegenwart, in der unter anderem Umweltverschmutzung und Krankheitswellen dazu führten, dass weltweit die meisten Frauen unfruchtbar wurden und kaum noch Kinder geboren wurden. Und diese Krise wird in den USA zum Nährboden einer radikalen Bewegung, die aus der schließlich ein totalitäres, misogynes und religiös-fanatistisches Regime hervorgeht. Denn aus den USA wird dann die Republik Gilead. Und in Gilead herrscht so ein strenges Klassensystem, das Männer an die Macht stellt und Frauen alle Rechte abspricht. Besonders hart trifft es gebärfähige Frauen, die zu sogenannten Mägden ausgebildet werden und als heiliges, in Anführungszeichen, Gefäß einflussreichen Commanders zugeteilt werden, die dann diese Mägde rituell vergewaltigen, um Kinder zu zeugen. Und eine dieser Mägde ist June Osborne, gespielt von Elizabeth Moss, ganz, ganz toll. Und die als Magd aber nicht mal mehr ihren eigenen Namen tragen darf und nur ihrem Commander zugehörig Desfred genannt wird, beziehungsweise Offred, wenn ihr es im Original schaut. Und im Verlauf versucht dann June, diesem Albtraum irgendwie zu entfliehen, ihr entrissene Tochter wieder zu finden, während sich so Hoffnung und Hoffnungslosigkeit so im stetigen Wechsel befinden. Und das ist gerade in den ersten Staffeln extrem niederschmetternd und beklemmt erzählt, während die Serie aber dann in den späteren Staffeln etwas andere Töne anschlägt und zum Glück auf jeden Fall nicht mehr nur so eine emotionale Tortur erzählt und sowohl für die Charaktere als auch für das Publikum. Und in Staffel 6 stehen die verschiedenen Hauptfiguren nun alle vor schwierigen Herausforderungen. Entweder müssen sie alles aufs Spiel setzen, um sich gegen Gilead und den Faschismus zur Wehr zu setzen, oder werden mit ihren eigenen schrecklichen Vergehen innerhalb dieses Systems konfrontiert. Und im Zentrum stehen dabei vor allem June, die eigentlich vor Gilead fliehen will, aber durch eine Rebellengruppe wieder zurück in diese Welt gedrängt wird und dann noch ein letztes Mal das rote Kleid und die weiße Haube überstreifen muss, um einen Racheplan in die Tat umsetzen zu können. Und ihr gegenüber steht dann Serena Waterford, von Yvonne Strahovski, ganz toll gespielt auch, die böse Wichtin der Serie.
Die Ehefrau von Fred, der ja, nachdem sie ja benannt ist.
Genau, ihre einstige Peinigerin aus Gilead. Und die selbst so eine Art Redemption-Arc so ein bisschen zuletzt bekommen hat in den Staffeln davor. Und auch diese wollte eigentlich möglichst weit weg von Gilead, aber wird auch zurück in dieses System gedrängt in der letzten Staffel, dass sie dann nun von innen heraus und vielleicht etwas zu naiv zu verändern und reformieren versucht. Genau. Und das letzte Mal über die Serie haben wir tatsächlich gesprochen im Februar 2024, ist schon ein bisschen her. Wir nämlich in der Moviepilot-Redaktion die 50 besten Science-Fiction-Serie des neuen Jahrtausends gewählt. Und da war The Handmaid's Tale bei uns auf Platz 6. Es ist natürlich diskutierbar, ob man die Serie jetzt unter Science-Fiction einordnen kann oder nicht. Wir haben aber gesagt, Handmaid's Tale gehört für uns in den Bereich der Soft-Sci-Fi, die jetzt weniger Technik, sondern eher so gesellschaftliche Dystopien oder Zukunftsvisionen erforscht. Und ja, ich kenne tatsächlich auch einige, auch bei uns in der Redaktion, die erste Staffel damals geschaut und gefeiert haben, aber seitdem nicht weiter geschaut haben. Esther, ich glaube, wir beide sind der Serie auf jeden Fall treu geblieben und haben durchgehalten.
Auf jeden Fall. Ich bin auch hellauf begeistert, dass jetzt wirklich die letzte Staffel kommt und will endlich wissen, wie es ausgeht, ob wir da noch einen Lichtblick bekommen am Ende dieses langen, langen, langen dunklen Tunnels. Aber nichtsdestotrotz, also ich liebe sie einfach mit ihrer ganzen Ikonografie, mit diesen Sprüchen, die man immer wieder um die Ohren geschleudert bekommt, Praise be, und einfach auch, wie sie aussieht, ne, diese roten Kostüme mit den weißen Hauben in dieser Architektur, die einen zu erdrücken droht. Also ja, ganz tolle Serie.
Genau, und wenn ihr jetzt noch aufholen möchtet und pünktlich zum Serienende dabei sein wollt, dann habt ihr noch ein paar Wochen Zeit bis zum 27. Mai. Dann könnt ihr jetzt noch mal aufholen, falls ihr nur die erste Staffel geschaut habt.
Am 27. Mai ist dann das Finale, meinst du, die letzte Folge?
Genau, das Serienfinale. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte beendet wird. Hab aber auch ein bisschen Angst tatsächlich davor, weil ein finales Ende wird das Serienfinale wohl nicht sein. Denn aktuell arbeitet Hulu nämlich an einer Sequel-Serie, die auf Margaret Atwoods Roman Die Zeuginnen basiert, der viele Jahre später spielt. Da wird dann Anne Dowds Tante Lydia zur Hauptfigur, sowie zwei junge Frauen, die vielleicht eine Verbindung zu Joan Osborne High haben. Und genau, The Testaments heißt dann die Serie, das ist auch der Originaltitel des Buches. Die ist noch nicht bestellt, aber soll wohl kurz davor stehen. Und es gibt auch schon einige Castmitglieder, die da mitspielen. Vor allem halt Anne Dowd, ist schon bestätigt, die würde dann als Tante Lydia wieder mit dazu kommen.
Die ist ja auch ein Fanliebling auf jeden Fall der Serie. Aber ich habe eigentlich trotzdem keine Angst, weil ich denke, wenn sie die Serie jetzt wirklich beenden, dann werden sie auch ein ordentliches Ende geben und nicht schon irgendwie dann einfach nur sagen, Schnitt, und dann heißt die nächste Serie ganz anders, aber führt die Story fort. Ich glaube, da würden wir hoffentlich was Zufriedenstellendes bekommen.
Schauen wir mal, ob das, oder das wird vielleicht so wie The Walking Dead und mit The Ones Who Live. So das eigentliche Ende von bestimmten Figuren kriegt ihr dann in einer anderen Serie.
mal gucken.
Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ein großes Serienfinale dann.
Ja. Dann mache ich mal weiter, Max. Wir springen von Soft-Sci-Fi zu Hard-Sci-Fi, würde ich sagen. Mhm. Am 10. April kommt nämlich in der 7. Staffel bei Netflix Black Mirror zurück. Das ist natürlich wahrscheinlich, hoffentlich euch ein Begriff, die dystopische Sci-Fi-Serie, die als Anthologie immer neue Folgen mit immer neuen Stories erzählt. Also jede Folge kann quasi für sich selbst gesehen werden. Und jetzt in der neuen Staffel sollen sogar zwei Episoden Spielfilmlänge haben. Also ich glaube, da kriegen wir reichlich Science-Fiction geboten. Ursprünglich wurde die Serie ja 2011 von Charlie Brooker erschaffen. Und in Staffel 3 wechselte sie dann zu Netflix, die das britische Format da gekauft hat und gesagt, das führen wir weiter, das hat eine tolle Perspektive. Und ich schaue es immer noch gern, weil es einfach so eine absolute Wundertüte drin ist, was da so auf einen zukommt. Jedes Mal ist irgendeine Folge dabei, wo ich denke, was war denn das jetzt? Und eine andere, die ich total feiere. Also ja, manche haben der letzten Staffel so ein bisschen Genreverwässerung vorgeworfen, dass da auch viel Horror und Fantasy und True Crime irgendwie reinkam. Ich denke, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Sci-Fi in der neuen 7. Staffel. Zum Plot ist natürlich nicht so viel bekannt, wenn alle Folgen eine eigene Geschichte erzählen. Nichtsdestotrotz gab es schon ein paar Bruchstücke, die irgendwie durchgesickert sind. Zum Beispiel Folge 1 soll sich mit einer bewusstseinserweiternden Technologie beschäftigen, in der dann Menschen auf einmal zu Empfängern werden. Dann gibt's mit der Folge Plaything, schon im Trailer angedeutet, einen Rückkehrer, nämlich Will Poulter, der, wenn ihr wirklich Black Mirror alles geguckt habt, ja schon in Bandersnatch dabei war. Das war diese interaktive Auskopplung, wo man selber entscheiden musste, welchen Weg jetzt die Figur gehen soll. Dann gibt's noch sowas wie ein Software-Videospiel-Verbesserung, mit der eine Folge sich beschäftigt und dann auch so ein bisschen die Frage auslotet, was ist eigentlich, wenn die meisten Spiele sich ums Töten drehen? Wie schlägt sich das in der Zukunft nieder? Was habe ich noch gesehen? Eine Folge namens Polygon, die natürlich auch noch eine weitere Fortsetzung mit sich bringt, nämlich von der Folge USS Callista. Das, wenn ihr euch erinnert, war so eine düstere Star Trek-Kopie mit Jesse Plemons in der Hauptrolle. Max, was hältst du davon, dass jetzt Black Mirror auf einmal Sequels oder Fortsetzungen einbringt, obwohl es doch vorher immer nur alleinstehende Folgen hatte?
Ist schwierig, weil ich die Folge schon gesehen habe und noch nicht drüber sprechen darf.
Ach so, okay. Vielleicht ist es also doch noch was ganz anderes, wenn Max hier nichts sagt. Mal schauen.
Und ist aber auf jeden Fall interessant, weil das erste Sequel ist, was es bei Black Mirror gibt. Und natürlich auch interessant, weil das so die am wenigsten Black Mirror-artige Folge eigentlich war, weil die schon sehr mehr uplifting war, so ein bisschen heiterer so vom Ton und nicht so komplett niederschmetternd.
Ja, auf jeden Fall. Na, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, glaube ich, am meisten auf die neue Folge namens Hotel Reverie, eine Schwarz-Weiß-Episode, die ins Hollywood-Kino der 1940er reisen soll und wurde beschrieben als anknüpfend so ein bisschen oder sich orientierend an einer der besten Folgen, nämlich San Junipero, wo KI für die neue Welt Realität wird. Also da hoffe ich mir sehr viel von. Mal gucken, was sie damit machen. Und wie das so üblich ist bei Black Mirror, hat auch die 7. Staffel wieder reichlich Stars, die dann vorbeischauen. Ich zähle einfach mal ein paar auf, werf sie euch mal an den Kopf, da erkennt ihr bestimmt ein paar Namen von, nämlich Awkwafina, Issa Rae, Paul Giamatti, Billy Magnussen, ein sehr langhaariger Peter Capaldi, Emma Corrin, Will Poulter, Rashida Jones, Chris O'Dowd, Jimmy Simpson, Kristin Milioti, da wirst du sicher frohlocken, besonders Max, du warst ja ein großer Penguin-Fan von ihr. Ich glaube, da werde ich wieder sofort vor dem Fernseher sitzen, vor dem Black Mirror, der ja sich im Titel schon spiegelt und mich selbst und die Welt und sowieso alles Sci-Fi-mäßige mir beschauen, was die Welt da bei Netflix zu bieten hat. Freue ich mich drauf. Kommt am 10.04. zu Netflix. Black Mirror Staffel 7.
Und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht am 11. April. Da startet Your Friends and Neighbors, eure Freunde und Nachbarn, bei Apple TV Plus. Und das ist eine besondere Serie für Jon Hamm-Fans, weil seit dem Ende von Mad Men war natürlich Jon Hamm in unterschiedlichsten Serienrollen zu sehen, unter anderem in God Omens oder in The Morning Show, in Fargo und zuletzt in Taylor Sheridans Landman, da hat er auch mitgespielt, aber jetzt ist er erstmals wieder als Leading Man einer Dramaserie zu sehen. Und die wurde erschaffen von Jonathan Tropper, der unter anderem als Schöpfer der Crime-Serie Warrior und als Co-Schöpfer der Action-Serie Banshee bekannt ist. Und worum geht es? Im Zentrum der Serie steht der Investmentbanker Andrew Cooper, gespielt von Jon Hamm.
Überraschung.
Überraschung, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, um eine Familie und Reichtum aufzubauen. Aber das alles bricht dann eines Tages in sich zusammen, als er seine Frau mit seinem besten Freund im Bett erwischt. Jetzt ist er Anfang 50, lebt in einer Mietswohnung und steht vor der nächsten Krise, denn nach einem One-Night-Stand mit einer Frau, bei der er nicht wusste, dass sie für die gleiche Firma arbeitet wie er, da wird er dann gekündigt und man kann es nicht anders sagen, es läuft ziemlich scheiße für ihn und damit er für sich und seine Kinder aber den hohen Lebensstandard erhalten kann, kommt er auf die zündende Idee. Er beginnt einfach damit, wertvolle Schmuckstücke aus den Häusern seiner stinkreichen Nachbarn zu klauen, weil die haben so viel, dass sie das gar nicht bemerken, wenn da mal eine Uhr fehlt oder eine Tasche. Genau, und dass sein neuer Job als Einbrecher aber nicht auf Dauer gut gehen kann, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. So viel dazu. vielleicht noch was zur Besetzung, die ist auch ganz spannend. Da spielt natürlich nicht nur Jon Hamm mit, sondern auch Amanda Peet als seine Ex-Frau. Olivia Munn spielt mit, unter anderem bekannt aus The Newsroom. Lena Hall spielt mit, die hatte in Snowpiercer eine Rolle in der Serie. Und Hoon Lee hat auch eine Hauptrolle, der spielte in den anderen Serien von Jonathan Tropper mit, in Banshee und Warrior, nämlich ist ein wiederkehrender. Genau, und das Ganze sind 9 Folgen. 2 gibt's zum Start, dann jeweils eine wöchentlich und eine 2. Staffel ist auch schon bestellt tatsächlich.
Oha, die sind ja optimistisch, dass das gut wird.
Ja.
Ich musste witzigerweise bei dem Titel in Kombination mit Jon Hamm gleich an diesen einen Film denken, bei dem er da mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Spione, die Joneses, Spione von nebenan erinnerst. Das war so eine Komödie auch, wo irgendwie so ein Undercover-Nachbarn spielte an der Seite von Gal Gadot. Da dachte ich erst, wird das sowas daran anknüpfend? Aber nein, er ist ein anderer schlimmer Finger von einem Nachbarn.
Der Räuber von nebenan, genau.
Ja, genau, genau.
Und dann kommen wir zur nächsten Serie.
Da wird's weniger lustig.
Genau, am 14. April bei Sky startet die 2. Staffel von The Last of Us, endlich. Also die fantastische Videospieladaption und Endzeit-Horror-Drama-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey ist endlich zurück. Fast schon eigentlich ein bisschen enttäuschend. Wir haben über 2 Jahre gewartet und jetzt sind es nur 7 Folgen, die neue Staffel. Die erste Staffel hatte 10 Folgen, jetzt sind es nur 7. Genau, und die erste Staffel, die adaptierte das erste Videospiel, The Last of Us in Gänze, und die 2. Staffel basiert nun auf dem folgenden Game, The Last of Us Part 2 aus dem Jahr 2020. Allerdings wird das nur zum Teil verfilmt und hatte auch gelesen, diese Vorlage könnte dann laut Aussage der Macher sogar über 3 Staffeln hinweg verfilmt werden. Mal gucken, ob sie das splitten auf 2 Staffeln oder 3 Staffeln.
Okay. Also ich dachte, das wäre jetzt die letzte Staffel, aber da ist noch nicht Schluss dann danach.
Nach lange nicht.
Okay, Max.
Genau, noch was zur Handlung. Die erste Staffel, die spielte natürlich 20 Jahre nach Beginn der Apokalypse und dem Niedergang der Zivilisation. Schuld daran war der Pilz Cordyceps, der Menschen nämlich in zombieartige Wesen und Monster verwandelt. Und in dieser Welt folgten wir dann dem überlebenden Joel Miller und der immunen Teenagerin Ellie durch die USA. Und während ihres Roadtrips haben sie dann verschiedene Überlebende getroffen, Pilzmonster, und haben einander besser kennengelernt und sind sie richtig zu einer Familie zusammengewachsen. Was sehr, sehr süß war. Genau, und Staffel 2 spielt jetzt einige Jahre später und erweitert die Welt um neue Fraktionen und Charaktere. Und die wichtigste neue Figur dabei ist natürlich Abby, eine Soldatin, gespielt von Caitlin Dever. Ich weiß, du bist auch großer Caitlin Dever-Fan.
Oh ja.
Und die möchte sich für den Tod eines geliebten Menschen rächen. Und bald kollidieren die Schicksale von Abby und Ellie dann auf dramatische Weise miteinander. Und mehr sollte man dazu gar nicht sagen.
Bitte nicht. Ich seit Jahren wird mir schon immer aus der Videospiel-Community geteasert, da passiert was ganz Furchtbares, das haben wir alle nicht verkraftet. Und ich habe es bis heute geschafft, mich nicht so völlig zu spoilern. Deswegen, Max, wenn du irgendwas raushaust vorher, dann kippe ich dir irgendwelche Pilze in deine Trinkflasche und dann sind wir geschiedene Podcast-Partner.
Deswegen sage ich gar nicht zum Plot, sondern einfach zu den vielen neuen Stars, die dabei sind. Da spielen sind einige neue Gesichter in Staffel 2 dabei, unter anderem Isabella Merced, die hat in Alien Romulus zum Beispiel mitgespielt, oder Madame Web. genau, Young Mazzino spielt mit, der hat in Netflix Beef eine Nebenrolle gehabt, und Danny Ramirez ist dabei, den kennen wir als den neuen Falcon aus Captain America, Brave New World.
Ja, der in dem Fall war eine der besten Sachen an Captain America 4, würde ich sagen.
Und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Catherine O'Hara spielt in der Staffel mit. Gerade auch ganz toll in The Studio zu sehen in der Apple-Serie. Dann spielt noch mit Tati Gabrielle, die kennt man aus You oder Chilling Adventures of Sabrina. Und auch ganz groß dabei Jeffrey White, Bernard aus Westworld, spielt mit als Milizanführer Isaac. Und die Rolle hat er auch schon in der Videospielvorlage verkörpert.
Ach, das ist ja spannend, okay. Genau, ja, ich als Hunger Games-Fan ist bei mir Jeff Wright immer noch als Beatty belegt.
Oh, stimmt.
Weil ich gerade den neuen Roman gelesen habe, dachte ich so, ja, da hatte ich ihn gerade wieder. Okay, schön.
Ja, das wird, glaube ich, groß, die zweite Staffel. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir vielleicht um den Start rum auch einen Podcast dazu machen werden. Ich bin optimistisch. Und bis dahin könnt ihr natürlich auch unsere Podcasts zur ersten Staffel nochmal anhören, um euch schon mal in Stimmung zu bringen auf die zweite Staffel.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenden wir uns erstmal wieder von Sci-Fi ab, um in andere Gefilde zu reiten. Nämlich am 17. April geht es wieder in Western-Regionen mit Ransom Canyon, was zu Netflix kommt. Da holt nämlich Netflix einfach die nächste Serie raus, die an den Yellowstone-Erfolg anknüpfen soll. Staffel 4 ist ja gerade zu Netflix gekommen von Yellowstone, dann hatten wir Territory, dann hatten wir dieses Jahr schon American Primeval. Jetzt kommt ein neuer, moderner Western nach der gleichnamigen Buchvorlage Ransom Canyon von Jodie Thomas zu dem Streamer. Wir befinden uns diesmal im Texas Hill Country und da sind die Leben von 3 Rancherfamilien recht verwoben und natürlich drohen wieder äußere Gefahren, ihre Lebensweise zu zerstören. Das gute alte Westbahn-Prinzip, ne? Kann man eigentlich überall raufpfropfen und sagen, so ist das, da droht jemand ihr Land. Eine Hauptfigur ist zum Beispiel Stetton Kirkland, das ist ein letzter Nachfahre der Gründer von Ransom Canyon und der ja erleidet einen Verlust, will dann Rache und hat zum Glück aber auch ein gutes Element in seinem Leben, nämlich die Tanzhallenbesitzerin Quinn O'Grady, die er schon lange kennt, die aber ein Geheimnis mit sich herumträgt. Und dann kommt zu guter Letzt auch noch ein Cowboy in die Stadt, der etwas Verborgenes zutage fördern wird und dann die ganze Balance in dem Ort natürlich außer Tritt bringt. Insgesamt gibt's 3 Romanvorlagen für diese Serie. Jetzt knüpft man wahrscheinlich erstmal an die erste an. Aber das heißt natürlich reichlich Stoff für Fortsetzung, wenn das funktioniert, wenn das ein Erfolg wird. Ja, eigentlich auch eine Familiensaga wie Yellowstone. Ich würde sagen, vom Trailer her ein bisschen romantischerer Einschlag als da noch. Dafür spricht auch die Serienschöpferin April Blair, die zum Beispiel viel mitgeschrieben hat an Gossip Girl, Wednesday und You oder auch die Serie All American erschaffen hat. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Stars, die da mitmischen, wie unter anderem natürlich in der Hauptrolle Josh Duhamel. Josh Duhamel ist ein sehr spannender Star. Der hat so unterschiedliche Sachen gemacht wie Transformers, war aber auch in der Nicholas Sparks-Verfilmung Safe Haven dabei. Also ich glaube, der könnte da genau richtig reingehören. Dann haben wir noch Minka Kelly als diese Tanzhallenbesitzerin, die ihr vielleicht aus The Roommate, Euphoria oder der Serie Titans kennt. Owen Macken aus Resident Evil, Nightflyers, Merlin, ihr habt ihn garantiert schon mal gesehen. Und Lizzie Green aus A Million Little Things, das sind so die wichtigsten Darstellenden. Insgesamt sind 10 Folgen, also da hat Netflix schon ordentlich was ausgegeben. Wir sind ja mittlerweile eher bei 6 bis 8, aber diesmal sind es 10. Und ja, da könnt ihr euch am 17. April drauf freuen, wenn ihr auf Western und Yellowstone und so steht, da mal reinzuschauen.
Max, und nicht genug Romantik hattet.
Genau, genau.
Ich fand den Trailer ganz interessant. Der sieht halt schon so nach Familiendrama aus. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach irgendwo so ein Footballspiel einfach kurz zu sehen war, hatte ich so ein bisschen Friday Night Light Vibes, weil das spielt ja auch in Texas. Und waren so verschiedene Familien, deren Geschichten miteinander zusammenhängen, wo auch Minka Kelly eine Hauptrolle hatte. Von daher. Vielleicht geht das auch ein bisschen in die Richtung. Mal gucken.
Und wenn euch das nicht gefällt, dann guckt ihr am 17.04. einfach LOL Staffel 6 bei Amazon. Genau. Noch eine Serie, die wir heute nicht vorstellen, aber die kennt ihr ja auch schon.
Und so, dann hast du noch eine Serie mitgebracht, wo es nichts zu lachen gibt.
Mal gucken, ob es da was zu lachen gibt, Max. Mal gucken. Am 24.04. kommt nämlich You Staffel 5 und das ist auch gleichzeitig das Finale der Serienkiller-Serie zu Netflix. Das große Ende von Serienkiller/Stalker Joe Goldberg. Diesmal nicht zweigeteilt wie noch das letzte Mal, sondern einfach alle 10 Folgen auf einmal. Dann könnt ihr gucken, wie ihr wollt, wie es mit ihm zu Ende geht oder mit seiner Serie. Der ist jetzt nämlich nach seinem Abstecher nach Europa zurück in New York, wo alles begann mit seinem Buchladen und seinem Kellerkäfig aus Glas. Er führt jetzt eine feste Beziehung zu Kate, die natürlich auch schon seine dunklen Seiten kennt, hat aber auch wieder Zeit für seine Bücher. Eigentlich ein perfektes Leben. Sein Sohn ist auch noch im Spiel. Und jetzt steht er sogar im Rampenlicht als High-Society-Person mit seinem Wohlstand an der Seite der Lockwood Corporation, wo er jetzt ja eingeheiratet hat. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch gefährlich, weil dann natürlich Leute in seiner Vergangenheit rumschnüffeln. Und da könnte ja so einiges zutage kommen. Zahllose Leichen sind irgendwo in Amerika und Europa verteilt. Und dann wird er natürlich auch noch von seinen düsteren Sehnsüchten und Geistern der Vergangenheit eingeholt, wie der Trailer schon zeigt. Kommt auch wieder eine neue Frau ins Spiel. Er kann ja sich nicht einfach festlegen, sondern er hat dann immer wieder neue Leidenschaften, denen er nachgeht. Als Fan fragt man sich natürlich, wird es jetzt, wenn er zurück in New York ist, nochmal Wiedersehen mit alten Figuren geben, die das letzte Mal entkommen sind? Wie zum Beispiel Jenna Ortega. Max, glaubst du, wir sehen Jenna Ortega nochmal wieder in der neuen Staffel?
Ich würde es mir erhoffen. Ich meine, sie ist ja auch bei Netflix angestellt. Ne? Können Sie sie auch mal kurz vorbeischicken?
Vom Wednesday-Set mal schnell rüberschicken zu You für einen Gastauftritt. Ja, mal schauen. Ja, wir werden ja dann also herausfinden, ob Joe bekommt, was er verdient am Ende von Staffel 5. Ansonsten, ja, klar, Penn Badgley ist natürlich wieder dabei als Hauptdarsteller, kennt ihr aus Gossip Girl. Charlotte Ritchie ist wieder dabei, die Kate spielt, war jetzt auch jüngst in Wonka dabei. Interessant ist, dass die Showrunner neu sind. Also Michael Foley und Justin W. Lowe haben jetzt Sarah Gamble abgelöst. Da bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwie anders anfühlen wird, so vom Tonfall her. Aber ich glaube nicht, dass sie die Serie jetzt an der letzten Etappe nochmal verändern. Und weil wir gerade schon von Handmaid's Tale geredet haben, Max, es kommt zum Beispiel Madeline Brewer rüber als Bronte. Das ist eine neue Figur, die bei der Buchladen Funken fliegen.
Sein neues Stalking-Opfer.
Ja, genau. So könnte man das auch formulieren, Max. Dann freust du dich bestimmt auch auf Anna Kemp, die ja in Pitch Perfect auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Die darf gleich eine Doppelrolle spielen, nämlich die Zwillinge Maddie und Reagan Lockwood, also die schrullige Verwandtschaft, in die er eingeheiratet hat. Und dann gibt's auch noch Griffin Matthews, den man vielleicht als Flight Attendant kennen kann, als Joeys Schwager. Also es gibt wieder viele, die mitmischen und ihm gefährlich werden könnten. Ich glaube, das ist beste blutige Post-Ostern-Unterhaltung, die da am 24.04. auf uns zukommt mit You Staffel 5 bei Netflix.
Wird geschaut.
Schön.
Und dann habe ich noch eine Serie, die auch am 24. April startet, bei Amazon Prime Video. Und zwar heißt sie Étoile. Und das ist jetzt mal was Lockeres, nachdem wir jetzt schon Horror und Thriller und alles hatten. Eine Ballett-Comedy mit 8 Folgen. Und obwohl ich gar nichts mit Ballett anfangen kann, freue ich mich da riesig drauf. Warum? Da gehe ich gleich noch drauf ein, aber ich fange erstmal damit an, worum es geht. Und zwar spielt die Serie in der Welt des Balletttheaters und handelt von 2 renommierten Kompanien, eine aus New York und eine aus Paris. Und auf beiden Seiten des Atlantiks haben sie aber mit Problemen zu kämpfen, schlechte Kritiken, Gewerkschaftsprobleme, schwindendes Publikum. Und um ihren Ruf und ihre traditionsreichen Institutionen zu retten, setzen sie einen gewagten Plan in die Tat um, und zwar so ein quasi Austauschprogramm, bei dem sie ihre jeweils besten Talente untereinander austauschen. Und das verspricht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, einen witzigen Clash der Kulturen. Und ich hatte so ein bisschen Vibes von Emily in Paris, nur mit Balletttanz. Nur dass und dass es jetzt auch noch in den USA auch noch so einen Austausch gibt. Genau, aber nicht das Setting oder die Handlung wecken mein Interesse, sondern die Serienschöpferin. Das ist nämlich Amy Sherman Palladino, die Schöpferin von Gilmore Girls und Marvelous Mrs. Maisel und der vergessenen Comedy-Serie Bunheads, bei der es auch um Tänzerin ging.
Oh, zweiter Versuch.
Sie macht immer eine erfolgreiche Serie, dann macht sie eine Tanzserie, die wurde übrigens noch, glaube ich, kurz abgesetzt nach kurzer Zeit. Dann macht sie wieder eine erfolgreiche Serie und jetzt kommt wieder eine Tanzserie. Und ich mag ihre Serien sehr, vor allem ihre Drehbücher und ihre blitzschnellen Feuerwerkdialoge. Und da hoffe ich, dass das auch Étoile wieder so mit reinbringt.
Mal gucken, ob die da auch so schnell reden können.
Auf jeden Fall mit gebrochenem Dialekt dann die Franzosen dann in den USA.
Also kein Black Swan, sondern eher was Lustiges.
Genau, eher was Lustiges. Auch der Cast ist spannend. Also der Leiter der New Yorker Kompanie wird gespielt von Luke Kirby. Den kennen Marvelous Mrs. Maisel Fans vor allem als Lenny Bruce. Und die Pariser Chefin wird gespielt von Charlotte Gainsbourg. Mm-hmm. Die kennt man aus gefühlt jedem zweiten Lars von Trier Film. Gibt's noch irgendeine Rolle außerhalb von Melancholia und Nymphomaniac?
Also in vielen französischen Tragikomödien ist sie ja auch mal präsenter Gast, wenn man sowas guckt.
Jetzt vielleicht auch mal in Lustig.
Mal schauen.
Und natürlich auch für Gossip Girl Fans, ganz interessant, gibt es auch 2 Wiedersehen. Einmal spielt Kelly Bishop mit, die kennen Fans natürlich als Emily Gilmore. Die spielt eine Rolle und Yannick Truesdale spielt auch in der Serie mit. Der war in Gilmore Girls damals der Concierge Michel Gérard, wenn man sich noch erinnert. Genau. Étoile, 8 Folgen am 24. April. Ich werde es mir anschauen.
Alle auf einmal bei Amazon Prime? Okay.
Yes, alles auf einmal. Und dann kommt jetzt eine Serie, wo zum Glück nicht alles auf einmal kommt, sondern wöchentlich.
Aber in Dreierkombination wöchentlich, also eine ganz besondere Ausstrahlungsweise.
Ganz genau. Und da hat der Matthias, das ist unser größter Star Wars Fan, das wollten wir eben nicht nehmen, dass er darüber sprechen darf, hat uns eine kleine Sprache geschickt zu Andor Staffel 2.
Hallo, hier ist der Matthias. Ich melde mich mal wieder mit einem Star Wars Serientipp hier im Podcast zu Wort. Gab es ja auch schon länger nicht mehr. Skeleton Crew war die letzte Serie bei Disney Plus, die uns in die weit, weit entfernte Galaxis entführt hat. Jetzt kehrt Andor mit seiner zweiten und leider auch schon letzten Staffel zurück. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht, aber innerlich blutet auch schon mein Herz, dass es nach diesen nächsten 12 Episoden zu Ende sein wird, weil für mich ist das wirklich die allerbeste Star Wars Serie, die wir bisher bei Disney Plus gesehen haben. Vielleicht für alle, die das gerade nicht auf dem Schirm haben, Andor ist ein Spin-off beziehungsweise sogar ein Prequel zu Rogue One, a Star Wars Story. Das ist der Star Wars Film, in dem die Pläne für den Todesstern gestohlen werden, der dann wiederum in Krieg der Sterne beziehungsweise Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung in die Luft gejagt wird. Und wer stiehlt diese Pläne für den Todesstern? Eine ganz wichtige Figur ist Cassian Andor, gespielt von Diego Luna, und dessen Vorgeschichte erfahren wir quasi in der Serie Andor. Die erste Staffel hatte schon 12 Episoden, die sich immer so ein bisschen zu so 3 Episoden-Arcs geformt hat und uns vorwärts gebracht hat, immer mehr Richtung der Ereignis von Rogue One und jetzt kriegen wir quasi die Jahre 1, 2, 3 und 4 vor Rogue One jeweils in so 3 Episodenblöcken erzählt. Die werden bei Disney Plus auch tatsächlich wöchentlich veröffentlicht. Also diese ganzen Blöcke, wir müssen nicht 12 Wochen warten, bis das ganze Ding durch ist, sondern in einem Monat letzten Endes wird das gelaufen. Es seien 4 Wochen jeweils 3 Episoden. Im Endeffekt könnt ihr jetzt jeden Abend dann so einen kleinen Star Wars Film bei Disney Plus schauen. Das klingt doch super und natürlich wird es auch super spannend, weil wir eben immer näher an dieses große Ereignis rankommen, was da über allem drüber ragt. Und ob ihr den Film jetzt gesehen habt oder noch nicht, ist eine andere Geschichte. Auf alle Fälle kann ich euch sagen, es wird sehr, sehr düster werden für alle Beteiligten, weil wir wirklich uns in so eine Phase begeben, wo sich alles zuspitzt. Also vor allem eben der Konflikt zwischen dem Imperium, der Rebellion bzw. der Rebellenallianz, muss man ja eigentlich sagen, weil da ganz viele verschiedene Parteien zusammenkommen, die auch teilweise verschiedene Ziele verfolgen. Natürlich geht's im Endeffekt um den Kampf gegen den Faschismus. Also es ist auch eine extrem politische Serie, die Tony Gilroy hier geschrieben hat. Und falls euch Tony Gilroy nichts sagt, das ist auch ein fantastischer Filmschaffender in Hollywood. Der hat unter anderem Drehbücher für Jason Bourne-Filme beigesteuert. Der hat ganz, ganz, ganz großartige Thriller geschrieben und auch inszeniert, wie zum Beispiel hier Michael Clayton mit George Clooney oder Duplicity mit Julia Roberts. Also wirklich jemand, der sehr tief im Stoff steckt, wenn es darum geht, so Dinge ab dem ersten Element irgendwie auszuleuchten und nachzuvollziehen, wie was entstehen kann, egal was das jetzt ist. Ich meine, in dem Fall von Andor ist es was sehr Politisches und das hat er schon in der ersten Staffel gezeigt, dass er da wirklich auch sehr talentierte Menschen um sich herum versammelt hat, die mit ihm diese Geschichte erzählen können. Und das Tollste ist irgendwie, Tony Gilroy war ja auch schon bei Rogue One ein bisschen beteiligt und man könnte jetzt fast sagen, irgendwie, er hat sich seine eigene kleine Star Wars Trilogie geschaffen. Die ist natürlich nicht offiziell, aber wenn ihr jetzt Rogue One, Endor Staffel 1 und Endor Staffel 2 schaut, dann habt ihr da quasi eine völlig unerwartete, neue, moderne Star Wars Trilogie, die immer noch sehr vernetzt ist mit so den Geschichten der alten Filme, aber da auch irgendwie eine ganz neue Perspektive reinbringt und vor allem auch beweist, dass so ein Prequel, eine Vorgeschichte und Spin-off. Man sagt ja immer, oh ja, dann kommt immer was vom Gleichen. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. So, Andor ist tatsächlich eine der Franchise-Auskopplungen, die euch das Original oder den Urtext nochmal so mit völlig neuen Augen sehen lässt. Und das macht diese Serie so grandios und packend. Und ich kann sie euch nur empfehlen, ab dem 23. April bei Disney Plus, Andor Staffel 2.
Vielen lieben Dank, Matthias. Ich bin auch schon sehr, ich bin sehr, sehr gehypt auf die zweite Staffel von Andor. Esther, du
ja,
auch?
Ja, aber ich habe auch Angst, weil dann man weiß ja, wo es hingeht, ne?
Stimmt. Dann kann man danach nochmal Rogue One für das genau. Happy End gucken.
Bisschen Feuerwerk am Ende. Ja, nee, aber ich freue mich auch sehr drauf. Also tolle, tolle Star Wars Serie. Dann mache ich weiter.
Noch eine deutsche Serie haben wir mit.
Noch eine, aber Andor ist doch gar keine deutsche Serie.
Nee, die zweite in diesem Podcast.
Ach so, verstehe. Ja, am 26. April springen wir mal zu Paramount Plus. Eine deutsche Paramount Plus Produktion, stellt euch das mal vor, namens Parallel Me. So viele P's in einem Satz. Ja, die kommt mit Fantasy-Einschlag und erforscht die Frage, was passiert wäre, wenn man einen anderen Lebensweg eingeschlagen hätte. Vom Prinzip kennen wir das natürlich aus so Filmen wie Sliding Doors oder im Deutschen sie liebt ihn nicht oder Marvel's What If. Und das haben wir jetzt in Serienform. Wir treffen Toni, die als sogenannte Change Managerin ein ja, Jet-Setting-Leben führt, ist eigentlich überall auf der Welt unterwegs, wacht jeden Tag woanders auf, berät international Firmen, wie sie sich verändern wollen oder könnten und ist dann eigentlich komplett überarbeitet von ihrer Aufgabe. Ständig übermüdet. Da kann schon mal passieren, dass sie dann in einer Präsentation in Dubai oder bei irgendwelchen arabischen Ölbaronen auf einmal eine PowerPoint-Präsentation zu Kinderspielzeugen rausholt und das erst zu spät merkt, dass sie da was Falsches vorgestellt hat. Kommt natürlich nicht so gut an. Jedenfalls kehrt sie dann an einem ziemlichen Tiefpunkt ihres Lebens heim und muss feststellen, dass ihre Eltern und ihr Bruder sie auch nicht so richtig schätzen können. Außerdem fühlt sich die beste Freundin und Mitbewohnerin sehr von ihr vernachlässigt, überlegt, in die lateinamerikanische Heimat zurückzukehren und da dann auch zu bleiben, dass sie dann auch ihre Freundin verlieren würde. Und dann trifft Toni bei einer Party auch noch ihre alte Flamme Jonas, der mittlerweile ein Kind hat. Also irgendwie fühlt sie sich in ihrem Leben feststeckend, während alle anderen sich irgendwie von ihr wegbewegen. Hat einen kurzen Zusammenbruch und trifft just in diesem Moment auf die Viertelgöttin Ariadne. Nun kennt man Ariadne vielleicht so vom Namen her. Die ist ja durch die griechischen Sagen bekannt, weil sie da einen gewissen Faden fürs Labyrinth beigesteuert hat, mit dem man vielleicht dann hoffentlich auch wieder rausfindet. In diesem Fall ist der Ariadne-Faden ein Strickschal. Und den bekommt Toni in die Hand und soll ihn auftrennen, um so zu alternativen Versionen ihres Lebens zu reisen. Also wo hätte sich vielleicht anders entschieden? Wäre anderswo abgebogen. Und so findet sie sich zum Beispiel auf einmal in einer Surfschule wieder, die sie mit ihrer besten Freundin auf Bali leitet. Schöner, ganz anderer Lebensentwurf. Oder auch ja auf einer Bühne mit blauen Haaren als Popstar. Ja, so unterschiedlich kann es ausgehen, die Lebensgeschichte. Die Frage ist nur, kann sie dieses perfekte Leben wirklich finden, indem sie diesen Schal auftrennt? Bevor ja der Halswärmer ganz aufgelöst ist, was passiert dann eigentlich? Also da wird ein bisschen alternative persönliche Geschichte ausgelotet. Und die Serie wurde erschaffen von Felix Binder, der zum Beispiel den Netflix-Film Freaks oder die Serie Lerchenberg oder mehrere Folgen Club der Roten Bänder gemacht hat. Vanessa Job kann man auch kennen, hat zum Beispiel als Regisseurin Gut gegen Nordwind inszeniert. Oder auch Sebastian Sorger ist noch einer der Mitschöpfer, der hat bei Hubert und Staller Regie geführt. Und bei die Hauptdarstellerin kannte ich noch nicht. Das ist Malaya Stern-Takeda. Kann man aus The Assessment kennen, der jetzt gerade ins Kino kommt. Aber Ulrich Nöten ist natürlich garantiert Leuten ein Begriff. Max, hast du das Sams gesehen?
Das ist das allererste, was mir in den Kopf
das
kommt.
Das ist irgendwie das traurig. Er hat so viel gemacht, ne? Ja, ja, aber das war schon sehr eindrücklich.
Er ist auf ewig Herr Taschenbier.
Das auf jeden Fall. Caroline Peters mischt noch mit. Die kennt ihr vielleicht aus Mord mit Aussicht. David Cross aus Der Vorleser als alte Flamme Jonas oder auch Maria Schrader als Fadengöttin Ariadne. Ja, also viele deutsche Stars, die auf jeden Fall diese deutsche Paramount Plus Serie beehren. Ist auf jeden Fall eher als Komödie angelegt, ein bisschen überdreht mit spannendem Konzept. 8 Folgen sind das und alle 8 kommen schon am 26. April zu Paramount Plus Parallel Me.
Und am 30. April, da gibt es Science Fiction bei Netflix mit der Serie Eternauta, heißt die. Wenn wir jetzt mal Black Mirror und Stranger Things ausklammern, dann sind natürlich gerade so spannende neue Sci-Fi-Serien eigentlich eher Mangelware bei Netflix. Da gibt es dieses Jahr auch gar nicht so viel, was startet. Von daher ist das schon mal jetzt was Besonderes, eine Sci-Fi-Serie bei Netflix. Und auf die freue ich mich auch schon länger. Das ist eine argentinische Endzeit-Serie, die auf einem Comic aus den 50er Jahren basiert. Und die Geschichte führt nach Buenos Aires über, dass eines Tages ein todbringender Schnee hinabfällt. Und wer mit diesem Schnee in Berührung kommt, der stirbt sofort. Also eine etwas andere Apokalypse, als die man nichts mit Viren und Zombies und Pilzen zu tun hat.
Giftigen Regen hatten wir ja auch schon. War das nicht In the Rain oder so? Irgendwie so, jetzt haben wir giftigen Schnee. Okay.
Genau. Genau, und die Serie folgt dann Hauptcharakter Juan Salvo, der mit anderen Überlebenden in dieser toxischen Hölle ums Überleben kämpfen muss. Und bald machen sie aber eine schockierende Entdeckung, denn hinter dem Schneefall stecken Außerirdische. Da ist wieder dein Raumschiff, was du hast, die gesamte Menschheit auslöschen wollen. Und diese Invasion könnte noch weitere Angriffe mit sich bringen.
Okay, giftiger Schnee von Aliens. Jetzt hast du mich doch irgendwie neugierig gemacht, Max.
Aliens wollen die Menschheit mit Schnee töten. Genau, das Ganze wurde, die Serie wurde schon 2020 angekündigt. Deswegen freue ich mich schon ein paar Jahre darauf. Und der Serienschöpfer ist Bruno Stagnaro, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Und der arbeitet schon seit über 20 Jahren an dem Stoff. Also der wollte ihn schon in den 2000ern verfilmen. Ist dann immer dran gescheitert, bis er dann bei Netflix irgendwann mal auf offene Ohren gestoßen ist. Genau, und auch interessant, die Serie wurde zu großen Teilen in Volume gedreht, also in virtuellen Umgebungen vor LED-Leinwänden, wie es zum Beispiel auch The Mandalorian populär gemacht hat.
Mhm. Und was ist nun Eternauta? Weiß man das schon vor Serienstart?
Ich weiß es nicht. Ich hätte ja mal nachgucken können.
Okay,
ich lasse den Titel einfach
so
stehen.
Ja, ja, irgendwas Ewiges, Eterna. Mal gucken, im Wortstamm.
Und das Ganze sind 6 Episoden.
Okay, sehr schön. Mal gucken, was uns da Ewiges erwartet. Ewig geht diese Podcast-Monatsvorschau aber nicht. Jetzt sind wir schon bei der letzten Folge, bei der letzten Serie angekommen, Max. Was hast du uns als letztes mitgebracht?
Am 30. April reisen wir von Argentinien nach Frankreich jetzt. Das ist nämlich Carême startet bei Apple TV Plus, eine französische Historiendramaserie. Und so, wenn man sich den Trailer anguckt, ein Mix aus Bridgerton, The Bear und Napoleon. Klingt sehr wild und allein deshalb bin ich schon sehr interessiert. 8 Folgen sind das Ganze und das basiert auf der realen Persönlichkeit Antonin Carême, der quasi erste Starkoch der Geschichte. Und das Ganze spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich und handelt von dem jungen Konditor Carême, der nachdem sein Mentor verhaftet wird, für den Kleriker und Diplomaten Talleyrand zu arbeiten beginnt und neben seiner Tätigkeit als Koch und Patissier auch zum Spion wird und in diese ganzen Intrigenspiele in der Politik in Frankreich mit hineingezogen wird, während dann die Bevölkerung unter Napoleon auch immer aufgeheizter wird. Also da gibt's halt noch so eine politische Ebene des Ganzen. Und ich hatte erst tatsächlich gar kein Interesse an der Serie, weil ich dachte, oh ja, französische Kochserie. Mhm, aber als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, hui, die Serie sieht sehr sinnlich und sexy aus wie Bridgerton. Werde ich das auf jeden Fall mal gucken. Und dazu natürlich die ganzen Kulissen. Und ich habe dann auch direkt die erste Folge geschaut und die hat mir sehr gut gefallen. Also das historische wie das politische Setting mit Intrigen und die ästhetisch gefilmten Einblicke in seine Kochkunst und Backleidenschaft, das ist schon sehr interessant. Natürlich gibt's auch einige pikante Sexszenen. Gleich in der ersten Szene reiben sich Carême und seine Partnerin auf dem Küchenboden mit Sahne ein und er fragt sie erstmal, ob er sie den Unterschied schmeckt, welche Sahne mit Puderzucker oder normalem Zucker gemacht wurde.
Sehr schön.
Kann ich nur empfehlen. Und die Haupt... Ja?
Ja, ich wollte nur sagen, ich find's lustig, die letzte oder eine der letzten französischen Apple TV Plus Serien war ja Drops of Blood, also eine Weinserie und jetzt bekommen wir eine Essensserie. Etwas Stereotyp, was Apple da in Frankreich raushaut, aber wenn so lange gute Unterhaltung bei rauskommt, why not?
Genau, und die Hauptrolle spielt Benjamin Voisin, den kannte ich tatsächlich vorher aus dem queeren Filmdrama Sommer 85 von François Ozon. Da hat er eine Hauptrolle gespielt. Und für dich, Esther, natürlich interessant, ist auch der Regisseur des Ganzen. Die Serie wird nämlich inszeniert von Martin Bourboulon, dem Regisseur der 2 neuen Drei-Musketiere-Filme.
Das ist natürlich.
Da weiß ich,
nice,
du hast sie gesehen.
Ja, die fand ich gut. Tolles Abenteuerkino mit großen Actionbildern und so. Mal gucken, ob er das auch im Kochen kann. Alles klar.
Koch-Action.
Fun Fact übrigens noch, ich habe mal das Wort Carême nachgeschlagen, weil so weit reichte mein französisches Vokabular dann doch nicht. Ist zwar ein Name in der Serie, aber heißt übersetzt auch sowas wie Fasten oder Fastenzeit. Das fand ich dann auch wieder lustig, dass sie ihren Koch, also der fürs Essen zuständig ist, den Faster nennen. mal gucken, ob das ein versteckter Scherz in der Serie wird.
Da wird nicht gefastet, nein. So, das war Serie Nummer 15. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Wir wollten uns auf die Auswahl von 15 Serien natürlich beschränken, aber im April starten so viele spannende Serien und Staffeln, die es nicht geschafft haben mit in unserer Auswahl. Wir haben sie aber nicht vergessen und ein paar liste ich jetzt einfach nochmal kurz auf für eure Merkliste. Am 3. April bei Netflix startet die Anime-Serie Devil May Cry für alle Videospielfans. Am 12. April kommt Doctor Who Staffel in Anführungszeichen 2, also die zweite Staffel mit Jyoti Gatwa bei Disney Plus. Am 17. April startet die 6. Staffel von LOL bei Prime Video. Am 18. April eine queere Sitcom der Will & Grace Schöpfer Mid-Century Modern, die kommt zu Disney Plus. Die hatte ich auch schon mal kurz angesprochen in unserer Jahresvorschau. Da freue ich mich sehr drauf. Genau, du hattest vorhin schon erwähnt, am 28. April Grey's Anatomy Staffel 21 startet bei Disney Plus. Und am 30. April gibt es noch Asterix und Obelix, der Kampf der Häuptlinge. Also für alle Asterix und Obelix-Fans gibt es auch noch Nachschub bei Netflix.
Eine Computeranimationsserie, oder?
Genau, genau.
Also das Serienjahr nimmt gut an Fahrt auf im April. Hoi, 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 hoi.
Damit sind wir aber nun wirklich durch mit der Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den 15 Serienstarts war auch der ein oder andere für euch interessante dabei. Und die Übersicht mit allen Titeln, mit Startdatum, wo ihr sie streamen könnt, das findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und dann sage ich danke dir, Esther, für die vielen Serien, die du mitgebracht hast.
Danke dir.
Und euch danke fürs Zuhören. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.